Vom Bürgerschaftstreppenhaus gelangen wir in die Rathausdiele. Wenn Sie durch die Diele wandeln, könnten Sie ein Flüstern von den 16 Säulen dort hören. Als ob Sie erzählen könnten, die 56 Persönlichkeiten, deren Porträtmedaillons die Säulen zieren. Doch es würde ein Chor mit Männerstimmen erklingen, da der Frauenanteil sehr mager ist. Ganze 4 Medaillons an einer sogenannten Frauensäule und 2 weitere Medaillons an einer Wand. Obwohl damals beim Bau des Rathauses etliche Frauen vorgeschlagen worden waren, darunter Sängerinnen, Dichterinnen, Schauspielerinnen, machten schließlich das Rennen nur die Frauen der Kategorie Wohltäterinnen. Sie wurden auf einer Säule an der linken Seite zum Senatsaufgang und an der Wand vis-à-vis platziert. 2 dieser Damen lernen Sie jetzt kennen. Es sind Amalie Sieveking, geboren 1794, gestorben 1859, gespielt von Herma Köhn, und Emilie Wüstenfeld, geboren 1817, gestorben 1874, gespielt von Beate Kjupel. Dass diese beiden Frauen einmal vereint auf einer Säule verewigt sein würden, das hatten sich die beiden wohl in ihren kühnsten Albträumen nicht vorstellen können. Denn beide trennten ideologische Welten. So hatten sie völlig unterschiedliche Auffassungen zur Armenpflege. Amalie Sieveking, Gründerin der weiblichen Diakonie, sah die bestehende Gesellschaftsordnung mit ihrem Unterschied zwischen Arm und Reich als gottgegeben an. Die Wohltäterin gab den Armen geistlichen Zuspruch und menschliches Mitgefühl und nur dann Geldunterstützung, wenn die Armen nach Sieveking'schen Vorstellungen ein gottesfürchtiges Leben führten. Emilie Wüstenfeld, eine Anhängerin der bürgerlichen Revolution von 1848, gründete dagegen eine Armenpflege, deren demokratische Elemente die Senatorentochter Amalie Sieveking als Anarchie bezeichnete. Auch hatten beide Frauen ganz unterschiedliche Vorstellungen über Ehe und Moral. Emilie Wüstenfeld, Gründerin der Hochschule für das weibliche Geschlecht, und ihre Freundin und Mitinitiatorin der Hochschule, Bertha Traun, wollten sich von ihren Ehemännern scheiden lassen. Bertha Traun verwirklichte ihren Traum und ließ sich scheiden. Emilie Wüstenfeld blieb schließlich doch bei ihrem hypochondrischen Ehemann. Wir spielen das Jahr 1850. In diesem Jahr wurde die Hochschule für das weibliche Geschlecht eröffnet. 2 Jahre später musste sie wieder schließen.
Was höre ich da, Frau Wüstenfeld? Ihre Freundin Bertha Traun will sich scheiden lassen? Hat sie denn nicht alles, was das Herz begehrt? Einen der reichsten und angesehensten Männer Hamburgs, den Stockfabrikanten Traun. Und dann hat sie auch noch 6 entzückende Kinder. Ja, was will sie denn noch alles?
Liebe, Fräulein Sieveking, Liebe.
Papperlapapp, sie muss doch an ihre unmündigen Kinder denken. Was soll denn aus denen werden?
Die Kinder tun mir auch leid. Aber wissen Sie, Frau Trauns Mann hat während seiner Ehe fortwährend einer verflossenen Liebe nachgetrauert. Auf solch einer Basis kann doch keine Ehe funktionieren. Selbst keine durch den Vater der Braut arrangierte Vernunftehe. Schon während der Verlobungszeit mit seiner damals 16-jährigen Braut fiel dem Bräutigam nichts Besseres ein, als seiner zukünftigen Frau von dieser früheren Liebe vorzuschwärmen. Je mehr er erzählte, umso feuriger wurde er in den Schilderungen seiner Gefühle, feuriger, als er sich jemals zu seiner jungen Braut zeigte. Da schnürte ihr das Herz zu und sie verstand: Dieser Mann hat einmal eine große Liebe gehabt, der liebt nie wieder.
Das ist zwar tragisch, aber als Ehefrau hat man nun einmal seine Verpflichtungen. Schon wegen der Kinder und auch wegen des christlichen Anstands muss man aufkeimende Gefühle zu einem anderen Mann unterdrücken. Was ein Mann sich auf diesem Gebiet herausnehmen darf, darf eine Frau noch lange nicht. Wie ich höre, ist der Scheidungsgrund ein anderer Mann. Nun, der Staat gibt zwar das Mittel an die Hand, eine unglückliche Ehe zu trennen. Aber wo kommen wir denn hin, wenn jeder wegen einer neuen Leidenschaft die alte Treue verdrängen würde? Wenn so etwas Unmoralisches einreißen würde, würde die Gesamtheit der Menschheit nicht mehr gedeihen können, dann hätten wir hier Sodom und Gomorra.
Ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, was es heißt, in einer von Liebe erkalteten Ehe zu leben. Jeder Mensch hat ein Recht auf ein wenig Glück.
Mit solch einer pflichtvergessenen und unmoralischen Einstellung zur Ehe wollen Sie in Ihrer Hochschule für das weibliche Geschlecht junge Mädchen erziehen, deren Ziel die Ehe sein soll? Ihr Lehrer an der Hochschule, Karl Fröbel, hat schon recht daran getan, dass er seine Stellung bei Ihnen quittierte. Ich unterschreibe voll und ganz, was er in einem Brief an den Verwaltungsrat der Hochschule schrieb.
Woher wissen Sie von diesem Brief?
Ich habe nun einmal meine Verbindung. Hier. In einem gewissen Jagen und Auflehnen gegen bestehende weibliche Sitten, kurz in diesem revolutionären Streben nach weiblicher Selbstständigkeit durch Umsturz der bestehenden Formen, worüber auch die Familie vergessen wird, sehe ich den Untergang jedes reformerischen Versuchs. Ich habe kein Interesse am Auflehnen gegen bestehende Sitten. Recht hat der Mann.
Ach, Fräulein Sieveking, Sie sind herzlos.
Ich? Herzlos? Nein, darum geht es hier nicht. Auch ich bin, wie Sie wissen, für eine gewisse Emanzipation des weiblichen Geschlechts. Aber dem sind Grenzen gesetzt. Auch ich bin dafür, dass Frauen nicht endlos lange durch tausend Nichtigkeiten und Eitelkeiten ihr Leben bestimmen lassen. Auch ich möchte, dass sie einem ernsten Beruf nachgehen können. Dieser soll Geist und Herz in Anspruch nehmen, soll den Charakter dienender, werktätiger Liebe tragen und endlich uns einen würdigen Zweck geben, der nicht nur auf das Diesseits sich beschränkt.
Aber das reicht nicht aus. Es geht uns Frauen besonders auch um wirtschaftliche Unabhängigkeit. Nur so kann sich die Frau zu einem Wesen entwickeln, das sich frei nach den Bedürfnissen und Fähigkeiten seiner Natur entwickeln kann. Und was ebenso wichtig ist, ist die Gleichheit der bürgerlichen Rechte für Männer und Frauen. Dafür treten wir in unserer Hochschule für das weibliche Geschlecht ein. Dazu erziehen und bilden wir. Ach, aber es bringt ja nichts, mit Ihnen weiter zu streiten.
Da sind wir ja einmal gleicher Meinung. Sie werden schon sehen. Der Name Sieveking hat großes Gewicht in Hamburgs einflussreichen Kreisen, von denen Sie mit Ihrer Hochschule erheblich abhängig sind. Ich werde schon dafür sorgen, dass die Spenden und Anmeldungen für Ihre Frauenhochschule zurückgehen.